verstecken vor euch. Zunächst ein Punkt in eigener Sache. Meine Frau hat heute Morgen schon gesagt, bevor du rausgehst, musst du dir noch den Mund abwischen. Hier hat mich auch schon jemand gefragt, ob ich Nutella am Mund habe. Aber ich habe mich heute Morgen beim Rasieren geschnitten. Also seht es mir nach. Es ist also nichts vom Frühstück übrig geblieben, sondern tatsächlich nur eine kleine Wunde. Herzliche Grüße natürlich aus der Christusgemeinde Hannover. Haben wir mitgebracht, immer wenn wir in anderen Gemeinden sind, was relativ selten ist, sagen wir natürlich Grüße weiter, gerne Grüße weiter. Wir haben also auch als Gemeinde immer noch keine eigenen Räume und treffen uns im Freizeitheim Ricklingen, alles noch beim Alten. Ihr Lieben, ich möchte mit einem kleinen Rätsel beginnen. Und vielleicht kann der eine oder andere das ja auch schon lösen. Ich habe so ein paar Bilder mitgebracht. Nicht das Fragezeichen, sondern das nächste Bild. Es geht um eine damals sehr repräsentative Stadt. Also wenn ihr euch mal anguckt, was da so für Säulen aus Marmor gebaut wurden. Nein, Ephesus ist es nicht, aber du bist schon ziemlich nah dran. Vielleicht war der eine oder andere ja von euch auch schon mal da und kennt das? Nein, ist auch nicht Athen. Okay, vielleicht mal das nächste Bild. Nee. Ein Blick in die Hauptstraße und da sieht man, oh, da ist kein festgetretener Lehm auf dem Boden, sondern da sind richtig damals Marmorplatten ausgelegt worden. Wovon zeugt das? Geld, genau. Jo. Also als Hauptstraße mit den Säulen da, das ist schon was. War noch keiner da von euch? Nein? Okay. Das nächste. Das ist das Theater und man sieht auch an der Größe schon, oh, das ist also kein kleiner Ort gewesen, sondern schon ein Ort, der eine Außenwirkung hatte. Ja, großes Theater. Okay, nächste Folie. Ja. Welche Stadt ist das? Und zwar dieser Text, den habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern im Internet gefunden. Wikipedia. Wenn ihr also den Namen der Stadt eingebt und danach googelt, werdet ihr das finden. Ich habe nur ein paar Worte rausgenommen, die auf diese Stadt deuten. Also anstelle einer älteren Siedlung namens Diospolis wurde die Stadt von Antiochos II. Zwischen 261 und 253 vor Christus gegründet und nach seiner Frau benannt. Taucht immer der Name auf, aber der ist sozusagen rausgeixt, ne? In römischer Zeit war die Stadt Zentrum eines Gerichtsbezirks der Provinz Asia. Da kam ja schon Ephesus und so weiter, diese Provinz hieß eben Asia, Kleinasien, und galt als wirtschaftliches Zentrum. Marcus Tullius Cicero war in seinem Jahr als Prokonsul in Kilikien, 51 bis 50 vor Christus, unter anderem für die Rechtsprechung der 8 Gerichtsbezirke seiner Provinz zuständig. Zu diesem Zweck hielt er sich vom 13. Februar, ob das so wichtig ist, weiß ich nicht. Im ersten Jahrhundert nach Christus wurde die Stadt zweimal unter dem Kaiser Tiberius und Nero von Erdbeben schwer verwüstet, erholte sich aber aus eigenen Kräften wieder. Dieses aus eigenen Kräften bedeutet, dass die Stadt so solvent war, dass sie von eigenen Geldern wieder aufgebaut werden konnte. Sie brauchte also keine Gelder von außen, vom Römischen Reich und so weiter, die reingetragen wurden, sondern sie war reich, sie konnte sich selbst wieder aufbauen. In römischer Zeit war die Stadt ein wichtiges Baumwollanbaugebiet. Die Stadt liegt nahe 8 Kilometer den Thermen von Hierapolis, heute Pamukkale. Habt ihr schon mal irgendwie im Prospekt gesehen, wenn ihr Richtung Türkei fliegen wolltet? Taucht das immer auf, das sind so Becken, die sehen ganz weiß aus vom Kalk und das läuft so in verschiedenen Becken runter, Pamukkale. So lebte die Stadt von Kurgästen und Pilgern, die das heilende Wasser als heilig ansahen, und wurde sehr reich. Durch die spezielle Zusammensetzung des Thermalwassers von Pamukkale wurde in der Stadt eine spezielle Augensalbe hergestellt. Eine bestimmte rote Pflanzenwurzel konnte mit diesem Wasser verdünnt werden und dann schwarze Stoffe purpur färben. So wurden immer mehr purpurne Stoffe im Römischen Reich in der Stadt hergestellt, zum Beispiel die purpurnen Segel der Kleopatra. Die aufwendige Färbung von Stoffen mit syrischen Purpurschnecken hatte eine Alternative bekommen, sodass die Stadt bald zur Purpurstofffabrik des Römischen Reichs wurde. Ich glaube auch, das war die letzte Folie, ne? Okay. Genau, es ist die Stadt Laodicea, von der wir einiges in der Bibel lesen können. Also nochmal wichtig zu wissen: reich, Augensalbe, rote Stoffe oder rote Farbe für Stoffe. Und interessant ist, dass man nicht nur in der Offenbarung, da kommen wir noch zu, von Laodicea liest, sondern auch im, wer weiß es? Im Kolosserbrief. Im Kolosserbrief lesen wir einiges an die Gemeinde in Laodicea, an die Stadt. Zum Beispiel Kolosser 2, Vers 1. Da schreibt Paulus der Gemeinde in Kolosse: Ich will euch wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe in Kolosse und um die in Laodicea. So, dazu muss man wissen, Ephesus war die Hauptstadt sozusagen, und dann gab es verschiedene kleinere Gemeinden in dieser Provinz Asia. Und wir lesen im Neuen Testament ja einiges an Briefen an diese Gemeinden. Und unter anderem eben in Kolosse, das nicht weit weg war von Laodicea. Und er schreibt diesen Brief an die Gemeinde dorthin und sagt eben auch die in Laodicea. Und im Kolosser 4, Vers 13 bis 16 heißt es, dass Paulus, kann euch die Stelle mal vorlesen, ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte, und Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea und die Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen wird, also der nach Kolosse gegangen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea bei euch lest. Also es muss noch einen weiteren Brief gegeben haben, den Paulus an die Gemeinde in Laodicea direkt geschrieben hat. Und die sollten also auch diese Briefe austauschen. Internet gab es nicht, Telefon gab es nicht. Und so wurden dann Informationen entweder persönlich weitergebracht durch Besuche oder natürlich in Form von Briefen. Also Paulus hat diese Gemeinde nicht gegründet in Kolosse und auch die in Laodicea nicht, sondern wahrscheinlich war das Epaphras. Kann man im Neuen Testament in der Apostelgeschichte auch lesen. Wahrscheinlich war es Epaphras, ganz fest steht es nicht, wer diese Gemeinde, beide Gemeinden gegründet hat. Und Paulus selbst war noch nie in dieser Gemeinde. Aber er hat von der Gemeinde gehört, von seinen Mitstreitern, von seinen Mitarbeitern. Und er schreibt diesen Brief auch aus der Gefangenschaft an die Gemeinde. Weil zu dieser Zeit einiges durcheinander gegangen ist. Und wenn man diesen Kolosserbrief liest, also den Brief an die Gemeinde in Laodicea, den haben wir ja leider nicht mehr, um danach zu lesen. In dem Kolosserbrief geht es aber um grundsätzliche Sachen. Er sagt nochmal, wer ist Christus eigentlich? Wer ist Christus? Und er warnt vor Irrlehrern. Es gab ganz viele Strömungen damals, die die junge Gemeinde an diesen vielen Orten in der Provinz Asia durcheinander gebracht hat. Und er sagt ganz klar, achtet auf das Wort und lasst euch von Irrlehrern nicht überzeugen. Dann sagt er ihnen nochmal, was Christus eigentlich für uns getan hat, für sie getan hat. Er bringt den alten und den neuen Mensch, das steht im Kolosserbrief drin, und er regelt den Umgang miteinander. Und er mahnt natürlich zu Gebet und Offenbarung. Und jetzt möchte ich diesen Schwenk mal machen in die Offenbarung, weil dort steht ein Sendschreiben, ein Brief, kann man auch sagen, an die Gemeinde in Laodicea. Wer es nachlesen möchte, in der Offenbarung im 3. Kapitel. Vers 14 bis 20. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Soweit dieses relativ harte und deutliche Wort an diese Gemeinde in Laodicea. Und ihr könnt euch an diese drei Punkte erinnern, die eben geschichtlich überliefert in Wikipedia standen. Nämlich erstmal, dass die Stadt sehr reich war, dass sie sogar zwei Erdbeben überstanden hat, um wieder selbst auf die Beine zu kommen. Und Gott sagt der Gemeinde, du glaubst, dass du reich bist, aber du bist nicht reich. Du bist arm. Kaufe von mir Gold, das geläutert ist. Und der zweite Punkt ist die Augensalbe, die dort im ganzen Römischen Reich bekannt war, und Leute haben die bezogen für viel Geld, damit ihre Augen heil werden. Und Gott lässt der Gemeinde durch Johannes sagen, nimm mal Augensalbe von mir, dass deine Augen aufgetan werden, damit du eigentlich siehst, wer du bist und wie es dir eigentlich geht an der Stelle. Und der dritte Punkt sind die weißen Kleider, die Anspielung sind eben auf den roten Farbstoff, den die dort hatten, und der exportiert worden. Weiße Kleider. Jetzt kann man sagen, okay, das hat ja offensichtlich gepasst. Also offensichtlich sieht man ja wieder, dass in der Bibel das nicht alles Kokolores ist, sondern geschichtlich gibt es da wirklich den Zusammenhang. Also wenn man die Bibel liest und sich die Geschichtssachen ansieht, dann sieht man, das ist Wahrheit, das steht übereinander. Aber die Gemeinde in Laodicea ist nicht unsere Gemeinde, und was haben wir damit zu tun? Ich glaube, dass wir heute genau in der gleichen Gefahr stehen wie diese Gemeinde. Und wenn ich mir mal angucke, wie gut es uns eigentlich geht hier in Deutschland, wie gut es uns als Familien geht, vielleicht hier auch in der Gemeinde, dann haben wir eigentlich fast alles, was wir brauchen, und wir könnten noch sagen, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Vielleicht braucht man immer noch was mehr, aber grundsätzlich kann man das schon sagen. Also es gibt schon irgendwie eine Parallele zu unserem Leben eigentlich, das wir jetzt haben. Sind wir in dieser Position zu sagen, ich bin reich, ich brauche nichts mehr? Aber hier geht es Gott an der Stelle nicht um Reichtum im eigentlichen Sinne, sondern um was geht es? Um Nachfolge. Lau. Lau ist nicht heiß und nicht kalt. Und genau darum geht es. Es geht bei Gott immer um Nachfolge, um Beziehung zu Menschen und an der Stelle Beziehung zu jedem Einzelnen in der Gemeinde. Nicht lau sein, nicht ausruhen auf dem, was man hat, ob es Reichtum ist oder andere Sachen, sondern klare Sache zu machen. Ich glaube schon, dass Gott ab und zu unsere Augen öffnen muss für die Dinge, wie er uns sieht und nicht wie wir uns vielleicht sehen und betrachten. Und das ist auch der gute, ein großer Vorteil von Gemeinde, weil in Gemeinden man sich auch selbst ermahnen kann oder auch das Feedback bekommt, wie andere einen sehen. Traut ihr euch das eigentlich? Ich kann euch sagen, ich bin ein Schisser da drin, jemanden anderen zu sagen, das ist nicht gut, was du tust, oder? Trotzdem gibt es Menschen, die haben diese Gabe, das auch in einer guten Art und Weise zu machen. Wichtig, dass wir uns von Gott immer wieder diese Augen öffnen lassen, damit wir sehen, wie er uns sieht, wie er unser Herz sieht, wie er unser Leben sieht, wie er uns beurteilt, wo wir stehen. Wenn wir von uns aus gehen, ist immer alles cool und toll. Aber sieht uns Gott so an der Stelle? Hier in der Offenbarung sagt er der Gemeinde in Laodicea, Leute, ihr müsst wirklich mal die Augen auftun und ich möchte euch die Augen auftun für das, was ihr seid. Selbst mit eurer Augensalbe, das nutzt euch gar nichts. Herr, öffne mir die Augen, das ist der erste Punkt. Der zweite ist, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. So sagt Gott der Gemeinde das. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört, aufmacht, zu dem werde ich eingehen. Und das ist eigentlich der zweite Punkt, dass wir, und das glaube ich, da bin ich von überzeugt, immer wieder uns entscheiden müssen für Nachfolge. Immer wieder entscheiden müssen für Gott. Immer wieder sagen müssen, Herr, komm in meinem Leben. Immer wieder sagen müssen, beten müssen, Herr, fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich glaube nicht, dass das so einmal im Leben passiert und dann lässt du dich taufen und danach ist alles schön. Nein, da gibt es jede Menge Anfechtungen und Höhen und Tiefen in deinem Leben und immer wieder müssen wir uns darauf besinnen, dass uns Gott die Augen öffnet und dass wir sagen, komm in meinem Leben wieder neu, fülle mich wieder neu. Also die Bitte um Vergebung. Und Gott sagt hier eine ganz klare Zusage, wer meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen. Boom, das ist eine Aussage, klasse Aussage. Das ist ein Zuspruch auch an der Stelle. Wenn du ja sagst, komm in meinem Leben, wird Gott dich neu füllen an der Stelle. Und der dritte Punkt ist, wie es auch in Epheser 5, Vers 18 steht, werdet voll Geistes. Ich glaube, dass wir natürlich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, wenn wir gläubig werden. So steht es auch in der Bibel. Aber immer wieder neu uns füllen lassen mit seiner Liebe, mit dem, was Gott uns geben möchte, an Gaben, an Begabung, an Liebe zu ihm, an Vertrauen, dass das wachsen kann, das brauchen wir immer wieder neu in unserem Leben. Und deswegen sagt Paulus auch, werdet voll Geistes, immer wieder neu werden. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist und auch mit diesem Text in Zusammenhang steht, vor der Tür stehen und anklopfen, dass wir immer wieder auch Gott sagen können, fülle mich neu mit deinem Heiligen Geist. Fülle mich aus, Herr. Ich brauche dich. Diese Gemeinde in Laodicea war sicherlich auch eine coole Gemeinde. Und wenn ich diese Bilder sehe von der Gemeinde selbst, von diesem Theater, von der Hauptstraße, das war schon was. Die lag an so einer Handelsstraße und es sind viele Leute durchgezogen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Gemeinde auch relativ gut gewachsen ist an der Stelle. Und trotzdem fällt sie irgendwie hinten über, sodass dieses Sendschreiben, das ist das einzige kritische Sendschreiben eigentlich an diese Gemeinde, von den 7 Sendschreiben, die in der Offenbarung steht, dass dieses Sendschreiben notwendig ist. Und ich denke, dass das auch für uns als Gemeinde immer wieder, egal ob es hier oder die Christusgemeinde Hannover ist, aber auch für mich persönlich im Leben genau wichtig ist an der Stelle, dass Gott mich neu füllt, dass er meine Augen öffnet und dass ich mein Herz öffne ihm. Er steht vor der Tür und klopft an. Amen.